55 ist wieder auf Sendung und wir begrüßen Sie ganz herzlich und friedlich. Seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Der russische Angriffskrieg hat die bisherige Weltordnung erschüttert.
Unser Eintreten für ein friedliches Miteinander zwischen Völkern und Nationen hat einen brutalen Dämpfer erlitten. Die Friedensbewegung ist in der Defensive. Die Kirchen sind auf der Suche nach einer neuen Friedensethik.
Die evangelische Militärseelsorge ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Bundeswehr und damit in dieses Spannungsfeld einbezogen. Daher haben wir den Militärfahrer Dirk Brandt zu uns eingeladen und mit ihm gekommen ist Hauptfeldwebel Daniel Böke.
Wir begrüßen Sie beide herzlich bei KR 55 und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Hallo.
Hallo.
Am Mikrofon sind sonst für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Lieber Brandt, lieber Böke, angesichts des Krieges in der Ukraine, können Sie nachts noch ruhig schlafen?
Ja, grundsätzlich kann ich nachts noch gut schlafen, aber es ist schon, die Gedanken gehen doch schon etwas umher.
Herr Böke, wie war das für Sie am 24. Februar, als Sie die Nachricht hörte, es gibt jetzt einen Angriff auf die Ukraine?
Zunächst einmal ein Schock, aber tatsächlich für mich auch eine Art Déjà-vu. Wir hatten bereits ja 2014 und 2015 die Krise in der Ukraine mit der Annexion der Krim durch Russland. Und daher war es trotzdem einfach wieder alles aufgerissen an alten Wunden und die Hoffnung auf Frieden war einfach hinüber.
Und Herr Brandt, beim Militärfahrer klingelt da jetzt häufiger das Telefon?
Das würde ich nicht sagen, so, aber es war natürlich schon zu merken, so Anfang März hatten wir eine Sitzung, eine Planungssitzung in Delmenhorst bei der Logistiktruppe mit den Planern aus den Kompanien dort, vom Logistikbataillon, und da war eine Unruhe zu merken. Die wurden also angerufen und die mussten dann irgendwie dann schnell weg, irgendwelche Vollzähligkeiten oder irgendwelche Prüfungen machen. Wie sind sie jetzt aufgestellt? Was ist alles da und was brauchen sie? Und da war wirklich eine Spannung und eine Unruhe. So in diesen Wochen allgemein habe ich so einen Eindruck gehabt in der Truppe. Und das hat sich inzwischen wieder normalisiert. Also die Soldatinnen und Soldaten sind jetzt wieder so im Routinebetrieb, so ist mein Eindruck. Und die Zuständigkeiten und jetzt die Alarmierungsfristen und das alles ist jetzt sozusagen geklärt und eingespielt und so. Man hat sich darauf eingestellt. Aber so die erste Zeit war schon anders, das Gefühl, es war so eine andere Spannung da und Unruhe.
Gibt es mehr seelsorgerische Aufgaben gerade?
Also wie gesagt, in meinem Bereich nicht. Ich habe aber von Amtsgeschwistern in der Kampftruppe, also mir das durchaus sagen lassen. Also die haben dann schon vereinzelt auch Anfragen gehabt nach Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Das ist also für einzelne Kameraden dann Thema geworden. Und aber andererseits eben auch eine größere Ernsthaftigkeit so in der Einsatzbereitschaft, dass die Soldatinnen und Soldaten sich dann also mehr fit halten und also oder auch durchaus ernster und so bei der Sache sind als vorher. Also das ist doch so in den Kampftruppen, Standorten Rothenburg oder Seedorf, da sagen das die Kollegen, ja, dass sie da doch durchgängig das beobachten.
Ja. Die Politik hat ja schnell reagiert. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Mal von uns aus die Frage, war das überfällig?
Grundsätzlich war es überfällig. Die 100 Milliarden sind meines persönlichen Erachtens viel zu spät erst jetzt aktiviert worden. Die hätten wir als Bundeswehr schon viel früher gebraucht, um Personal und Material auf den entsprechenden Stand zu bringen. Es ist aber auch wesentlich zu wenig. Wenn ich das gesamte Material betrachte, welches neu herangeschafft werden muss, das Personal, was ausgerüstet werden müsste, sehe ich 100 Milliarden als einen Anfang, der aber definitiv noch weiter gehen muss, in Anbetracht der globalen Entwicklung derzeit.
Ja, ich meine, es sind ja jedes Jahr auch 50 Milliarden oder was nicht, die da ungefähr im Spiel sind und so. Und es wird ja auch von allen, die sich dazu äußern, immer sozusagen die Effizienz des Beschaffungswesens angefragt. Und das muss man natürlich auch unterstützen, nicht? Also ich glaube, es gibt andere Länder, die mit weniger Geld, also vielleicht sogar mehr Waffen oder Kampfkraft oder Impact oder so aufstellen. Könnte sein, nicht? Ich bin kein Fachmann, aber ich habe so den Eindruck, das wird auch diskutiert bei dieser Frage. Nicht?
Wir müssen natürlich dann die Frage diskutieren, schaffen mehr Waffen Frieden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ne? Teilweise würde ich sagen, ja, um den Frieden durchzusetzen. Aber natürlich ist die Logik, die wir wissen, dass Gewalt keinen Frieden bringen kann. Ich kann Gewalt nicht gegen Gewalt aufwiegen. Das ist logisch. Nur in dieser Situation jetzt ist eine diplomatische Friedenslösung einfach nicht mehr derzeit greifbar, auch aus meiner Sicht. Und von daher, ja, Waffen bringen derzeit oder hoffen wir, dass sie uns wieder in Richtung des Friedens bringen.
Und welche Konfliktlösungsstrategien werden bei der Bundeswehr diskutiert? Das ist ja sicherlich sehr vielfältig. Welche Szenarien spielen da eine Rolle gerade?
Gut, Szenarien, also die alte Landes- und Bündnisverteidigung, so heißt da das heißt der Titel da für diesen Bereich im Unterschied zu den Auslandseinsätzen, zu diesen kleineren Einsätzen in Afghanistan etwa oder in Mali. Wenn man richtig dann ja auf breiter Front sozusagen sich aufstellen muss oder abschrecken muss und einsatzbereit sein muss. Ich konnte ja mal so eine Divisionsstabsübung vor 3 Jahren mitmachen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, wo dann halt sozusagen so ein Szenario geübt wird, dass man sich eben in so einem großen Landkrieg sozusagen behaupten muss und das einüben muss und so. Und da werden eben Sachen wieder aktiviert, die vielleicht vor 30, 40 Jahren schon mal sozusagen besser aufgestellt waren. Und da muss man die analogen Unterlagen dann aus der Schublade holen. Das glaube ich, das wird nicht gemacht. Aber das sind die Erfahrungswerte, habe ich mir sagen lassen, eben aus den 80er Jahren noch. Und da muss man jetzt wieder dran anknüpfen. Abschreckung, ne? Ich meine, es ist ja völlig widersinnig, dass man sich mit sowas beschäftigen muss. Wir haben ja wirklich, weiß Gott, bessere oder wichtigere Aufgaben und Besseres zu tun, als jetzt diese Kriegsspiele und dieses Furchtbare, was man da sehen und hören muss. Das ist ja ein vollendeter Unfug und ein Schwachsinn. Sozusagen, wie kann man nur? Aber ja, wir sind genötigt offensichtlich. Ne? Offensichtlich ist eben so diese friedfertige und verhandlungsbereite, konziliante Haltung ist ja etwas, was Putin und seinesgleichen als Schwäche auslegen und sozusagen sich dadurch ermutigt gefühlt haben, eben auch solche schrecklichen Verbrechen zu verüben. Offensichtlich, also ich weiß mir auch keinen Rat, geht es nicht ohne Abschreckung. Ja? Das ist mein Eindruck. Ja.
Eignet sich ein Seelsorger als Diplomat?
Ich muss ja zum Glück kein Verteidigungsexperte sein. Ich brauche nur so ein bisschen Feldkompetenz, damit ich weiß, in welchem Bereich ich mich bewege.
Was ist Feldkompetenz?
Feldkompetenz ist sozusagen jetzt unabhängig vom militärischen Feld einfach, dass man sich im Krankenhaus oder bei der Polizei oder so auskennt in dem Arbeitsfeld, in dem jetzt die Klienten oder die Klientel sich bewegen. Aber ich nehme das natürlich mit großem Interesse wahr, so und auch die Bandbreite, also man muss nicht Diplomat sein, es gibt schon also wirklich eine Abstufung in der militärischen Ausrichtung und Mentalität, also auch in den Unterrichtsgruppen, die ich habe. Also wenn ich da frage, ist es richtig, dass wir Waffen liefern an die Ukraine oder so, da kommt eine ganze Bandbreite immer an Antworten.
Und zum Beispiel?
Die Mehrheit ist schon dafür, die sagen, also die meisten sagen dann schon, ja, müssen wir machen, die müssen unterstützt werden gegen den Einmarsch und so. Da gibt es einige, die sagen, ja, aber nicht alles, man muss da vorsichtig sein, man darf da nicht zu viele Risiken eingehen. Und andere sind auch dezidiert dann, oder Einzelne sind dann dezidiert auch dagegen. Immer einige, die sagen, nein, also die NATO hat auch eben einen Teil Verantwortung und hat vielleicht in der Vergangenheit da Fehler gemacht. Man muss auch dann die beiden Seiten, die Sicherheitsinteressen und solche Dinge verstehen und so. Also da hat man eigentlich ein Abbild von der politischen Diskussion, eigentlich auch in der sonstigen Öffentlichkeit.
Und in der Diskussion man hatte den Eindruck, dass vor dem Krieg eine kirchliche Position zum Thema Frieden, gerechter Frieden leichter war. Kann man jetzt überhaupt noch von einer kirchlichen Position sprechen, die es irgendwie gibt, die man hochhalten kann? Oder ist das schwierig geworden?
Das könnte man sicherlich auf viele könnte man das ummünzen, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Nicht auf alle, aber doch auf, ich sag mal, doch sehr, sehr viele, über die Hälfte auf jeden Fall.
Wir nehmen das Stimmungsbild mit, dass es bei den Soldatinnen und Soldaten unterschiedlich ist. Manche, die sehr dafür sind und manche, die auch sagen, okay, eher nicht, bis hin zur, ich möchte jetzt den Kriegsdienst doch verweigern. Was macht es denn mit den Angehörigen, mit den Familien, dieser 24. Februar? Was schlägt da durch bei Ihnen?
Angst. Also ganz klar, das kann ich auch aus den eigenen familiären Verhältnissen raussehen. Das sind die engsten Familienmitglieder, aber auch Bekannte. Es ist eine Art von Angst. Es kam natürlich die Frage, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt tatsächlich an die Waffe und in die Richtung verlegen? Die Angst konnte man mittlerweile schon etwas nehmen. Aufgrund der Gesamtsituation, dass wir ja nicht nur die einzigen sind, sondern dass es immer noch eine große NATO gibt, zum Glück. Aber die Familie ist aufmerksamer geworden, was die Nachrichten in Richtung Ukraine angeht, als wie es 2014, 2015 war. Das kann ich definitiv so sagen.
Evangelische Militärseelsorge und Bundeswehr, wie lange geht das denn schon zusammen? Hier in Oldenburg, wissen Sie das ungefähr?
Achso, in Oldenburg, ja, ich denke mal auch seit 1957. Da ist ja der Militärseelsorgevertrag geschlossen worden zwischen der Bundesrepublik und den beiden großen Kirchen. Und wir haben jetzt 65-jähriges Jubiläum gefeiert bei unserer Generalkonferenz, also unserer bundesweiten Versammlung Evangelische Militärseelsorge. In Potsdam waren wir, also im Ende Mai, Anfang Juni. Ja, und das wurde gebührend begangen. Die Ministerin hat eine Festrede gehalten bei unserem Eröffnungsgottesdienst in der Nikolaikirche in Potsdam. Ist vielleicht, ich glaube, die Nikolaikirche ist auch so, glaube ich, so ein gewisses rotes Tuch oder so, weil das eine militaristische, preußische Vergangenheit oder Hintergrund hat. Bin ich jetzt nicht sicher, aber ich meine, da ist sowas. Aber ja, das ist natürlich eine bewährte Tradition oder bewährte, sagen wir, Kooperation, dass man eben im demokratischen Staatswesen mit der inneren Führung und dem lebenskundlichen Unterricht, dass wir sozusagen diese demokratische Ausrichtung und den Meinungsaustausch, die Meinungsbildung in der Truppe der Soldaten auch unterstützen können als Kirche. Das ist auch ein Hauptarbeitsfeld jetzt so von Militärseelsorgern, diese Bildungsarbeit. Und das kann ich nur unterstützen, eine gute Sache.
Welche Aufgaben sind noch dabei?
Naja, Einzelgespräche. Wir sind ansprechbar für Seelsorgebedarf, für alle menschlichen und spirituellen Fragen. Es kommen selten mal wirklich Soldatinnen und Soldaten, die ein explizit jetzt geistliches Thema haben oder eine kirchliche Frage oder so. Natürlich auch mal eine Taufe, auch mal eine Trauung oder auch mal, ja, bei ganz frommen jungen Leuten gibt es auch mal wirklich dann eine Glaubensfrage. Aber eigentlich sind es halt die Lebensfragen. Im privaten Bereich die Beziehungsfragen, die familiären Probleme, aber dann auch im dienstlichen Bereich, wenn es da hakt und knirscht. Da sind wir also erreichbar und setzen uns zusammen. Und da sind wir in der Bundeswehr anders als die Vorgesetzten und wie heißt das, Dienstgradträger, sind wir für ganz entspannte Gespräche also verfügbar.
Bei mir liegt ein blaues Buch, ein kleines Format, DIN A5, ein bisschen kleiner sogar, vielleicht eher so Handygröße, passt also in jede Hosentasche. Mhm. Das steht Lebensrhythmen obendrauf, das Y bei Rhythmen in einem Groß, Y geschrieben. Ja. Domini Summus steht unten drunter, ein gleichschenkliges Kreuz. Wenn man es aufschlägt, findet man bekannte und viel gesungene Lieder. Es gibt aber auch, und das fand ich äußerst spannend, unter der Nummer 397 ein Kapitel Evangelisch sein, ein Alphabet für Einsteigerinnen und Einsteiger. Gibt es das? Kommen Menschen zu Ihnen, die dann zum christlichen Glauben kommen wollen, die evangelisch werden wollen oder katholisch? Erleben Sie das auch?
Kaum. Also ja, es gibt oft aus den Auslandseinsätzen Geschichten von Soldatinnen oder Soldaten, die sich taufen lassen haben. Also die da mehr Kontakt haben und regelmäßig dann zu den Andachten gegangen sind und die dann wahrscheinlich auch schon natürlich von zu Hause so etwas mitgebracht haben an Fragestellungen, aber die dann wirklich in der Intensität sozusagen der vor Ort der Stimmung und der Dynamik dann auch tatsächlich in die Kirche eintreten und so. Das habe ich also im Grundbetrieb hier noch nicht erlebt.
Unter dem Stichwort Glauben, ich zitiere, steht: Glauben ist nach der Bibel eine Beziehung. An Gott glauben heißt, sich auf ihn einzulassen. Wie gelingt es Ihnen, die Menschen dorthin zu führen, an diese Gottesbeziehung?
Na, wir sind ja keine Missionare so in der Bundeswehr, nicht? Also sozusagen die missionarische Arbeit ist eigentlich gar nicht angesagt, sondern wir sind sozusagen Dienstleister, die sozusagen für Seelen- und Glaubensfragen ansprechbar sind, nicht? Aber dass wir jetzt sagen, hier, ihr solltet mal beitreten oder ihr solltet euer Herz für den Glauben entdecken, das wäre auch, glaube ich, problematisch, denn wir sollen neutrale Ansprechpersonen und Gesprächspartner sein und sozusagen nicht uns sozusagen verbrennen durch ein eigenes Interesse oder wenn wir jetzt irgendwie eigene Aktien irgendwo hätten und eigene Ziele, Organisationsziele verfolgen würden. Das würde, glaube ich, dem Auftrag eher abträglich sein.
Nutzen das Angebot auch konfessionslose Soldaten, ja. Oder wie sieht es aus mit anderen Religionsgemeinschaften? Das ist ja, die Militärseelsorge ist ja sehr präsent. Ist das für die auch eine Möglichkeit, mal sich auszusprechen, Kontakt zu haben?
Auf jeden Fall, klar. Moslems kommen und natürlich Nicht-Konfessionelle. Ich bin aber ein bisschen pessimistischer, als man eigentlich sein müsste. Ich denke, weil die meisten sind ja gar nicht mehr in der Kirche. Und als ich letztens mit einer Gruppe in Vechta war, in einem Übernachtungsseminar, dann hatten die selber mal gefragt, wer ist denn von euch noch in der Kirche? Und das war gerade die Zeit, als insgesamt in Deutschland das unter 50% war. Da war ja so eine Meldung mal. Und das waren aber dann 2/3. Ja? Das waren also 60%. Ich dachte, hört, im Westen sind doch noch mehr Leute insgesamt als im Osten in der Kirche und auch in der Soldatenschaft. Da hatte ich eigentlich schon mit etwas Schlimmerem gerechnet.
Gehört es bei Ihnen, Herr Wölke, ins Handgepäck? Diese Lebensrhythmen, ist es dabei?
Bei mir persönlich nicht, aber tatsächlich bei sehr vielen Kameraden, bei längeren Übungen, über 3-4 Wochen, ist das definitiv Standardlektüre, was mitgenommen wird.
Mhm. Ich fand es auch einmal toll, da war eine Kompaniechefin in Delmenhorst, die wurde verabschiedet. Das war also die Leiterin einer Kompanie, also von 100 Leuten oder so, plus minus. Und die hat dann in ihrer Abschiedsrede dann auch ein Gebet hinten aus dem Lebensrhythmenbuch vorgetragen. Sozusagen, ich muss Menschen führen oder so eine Vorgesetzten-Thematik als Gebet, weil ihr das doch viel gesagt hatte und weil sie das in ihrer Zeit da auch zu Herzen genommen hatte. Also das fand ich klasse, das war natürlich großartig. Zeigt eben auch, dass das Buch gut gemacht ist, weil die Gebete und die Texte und aber auch die Lieder wirklich den Leuten also sehr entgegenkommen. Ja. Das große Y ist übrigens, weil ja vom Y Nummernschild Kennzeichen, sozusagen so ein Bundeswehrkennzeichen, darum ist es da groß gesetzt in dem Lebensrhythmenwort.
Und wie groß ist die Soldatengemeinde, die Sie betreuen? So eine rund um eine Kirche, so eine Einheit oder ist das doch ein bisschen mehr?
Ja, es sind so ein paar tausend Leute. Also in Delmenhorst sind wir jetzt nochmal drauf gekommen, das sind jetzt schon 2000 Leute, die dort tätig sind. Dann Quakenbrück ist dabei, das sind so ein paar hundert, ich glaube so 500-600 können das sein. Vielleicht auch nur 400-500, da bin ich nicht sicher. Und hier in Oldenburg sind es auch 500-600-700 oder so. Ja, die Kompanie ist groß, da sind ja schon an die 200. Also ich denke mal über 3000 Leute in diesem Bereich. Ja.
Ihr Einsatzgebiet, kann man das so sagen, Ihre Gemeinde, von wo nach wo erstreckt sie sich?
Das sind die drei Standorte. Quakenbrück, das ist ein Sanitätsversorgungs- und Instandsetzungszentrum, die auch diese Impfstofflogistik da gemacht haben. Der ganze Bundesimpfstoff ist darüber verteilt worden und auch gekühlt worden. Also ganz interessant. Plus Delmenhorst, die Logistik-Bataillone, die da sind, zwei Bataillone. Und eben hier Oldenburg, nicht? Also die mit dem Divisionsstab in der Fahrschule und diese drei Standorte, da bin ich zuständig.
Haben Sie, Herr Böker, den Eindruck, es ist genug an einem Militärseelsorger bei Ihnen oder bräuchte Herr Brandt Unterstützung?
Er bräuchte auf jeden Fall Unterstützung. Das würden wir uns alle wünschen, weil jeder irgendwann sicherlich den Gesprächsbedarf hat, egal welche Konfession oder konfessionslos. Das ist ganz. Aber der Herr Brandt ist einfach ein beliebter Gesprächspartner und deshalb. Wir würden uns wünschen, wenn er sich klonen könnte.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns sind der evangelische Militärpfarrer Dirk Brandt und Hauptfeldwebel Daniel Böke. Mit Ihnen sprechen wir über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Kirche und Gesellschaft.
Herr Brandt, Kirche muss sparen. Die Bundeswehr bekommt eine ordentliche Finanzspritze. Ist die Militärseelsorge dadurch langfristig abgesichert? Auch ihr Arbeitsfeld? Hat das auch da Auswirkungen?
Hat damit nichts zu tun. Nee. Also wir müssen selber sehen, dass wir unsere Lobbyarbeit machen, beziehungsweise dass wir relevant bleiben in der Truppe. Also ich habe da durchaus schon so meine Gedanken mir gemacht. Wie gesagt, weil eben sozusagen diese Säkularisierung und dass eben die Soldatinnen und Soldaten zur Hälfte oder zu einem Drittel mindestens nicht in der Kirche sind. Und ich frage mich das manchmal, na gut, gerade in Ostdeutschland, finden die Soldaten das wirklich so toll, dass die Ansprechpartner, dass die Gesprächspartner kirchlich gebunden sind? Da bin ich manchmal nicht so sicher.
Was hören Sie denn, Herr Böhlke? Was hören Sie von Ihren Kameradinnen und Kameraden, die nicht in der Kirche sind? Was tut da Not?
ich finde, ich bin ja auch nicht in einer Konfession anhängig. Aber Militärseelsorge ist für mich einfach, das muss sein. Das muss einfach sein. Das ist einfach ein Grundpfeiler. Es ist ein Grundpfeiler in meinem Dienstbetrieb. Spätestens bei Übungen ist es einfach sonntags der Feldgottesdienst alleine schon. Das ist ein Pfeiler, an den orientiere ich mich. Und das geht ganz vielen auch so. Also das ist eigentlich egal, ob welche Konfession oder so. Aber die Militärseelsorge ist ein Grundpfeiler in unserem Dienstbetrieb geworden.
Ist es das Gespräch? Ist es das Wort? Oder ist es einfach allein das Wissen, da ist jemand, dem, der kann ich alles erzählen, was mir gerade so auf dem Herzen liegt? Oder was?
Wofür? Alle Punkte zusammen. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden hätte, wenn. Es ist aber auch gut, dass ich jemanden habe, den ich ansprechen kann, der einfach auch, ja, praktisch mein Glauben als Fels in der Brandung darstellt. Dass ich auch zweifelnde Fragen einfach stellen kann und diese aber auch beantwortet bekomme. Und deshalb ist diese Militärseelsorge ist nicht nur etwas für Evangelien oder Katholiken, nicht nur für Gläubige, sondern auch für alle anderen, weil sie einfach ein Stück Sicherheit geben und ich mich einfach öffnen kann, auch als Mensch bei diesen Zuhörern sozusagen.
Inwieweit gerät der Mensch gerade etwas in den Hintergrund in dieser Krisensituation? Sie haben es vorhin Alarmbereitschaft genannt.
Ja, also der Mensch an sich gerät ja nicht so extrem jetzt in den Hintergrund. Ne? Aber es ist natürlich schon, wir müssen jetzt schauen, wir können nicht mehr auf individual Rücksicht nehmen. Wir müssen jetzt doch schon vereinheitlichte Standards wieder anwenden. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, der einfach aktiviert werden muss. Ne? Das bekommt aber der Soldat auch vom ersten Tag an mitgegeben.
Was sind vereinheitliche Standards? Damit kann ich jetzt so wenig anfangen. Was ist das? Ein Beispiel?
Das heißt, ja, das ist eigentlich auch eine wieder gute Frage. Normalerweise machen wir individuell, aber vereinheitlichte Standards sind zum Beispiel
auch die Anforderungen jetzt und so, ne? Also VGTF, das ist ja diese Bereitschaft, also dass man dann diese schnelle Eingreiftruppe, dass man da, wenn man da so einen Status hat, dann kann man quasi keinen Urlaub machen, ne? Wenn man ja innerhalb von 7 Tagen verlegebereit sein muss, sowas, das betrifft jetzt mehr Leute und das wird auch strikter eingefordert, so, ne? Das war früher nicht so dramatisch und ist jetzt buchstäblich, muss es erfüllt werden.
Also erhöhte Alarmbereitschaft
sozusagen. Erhöhte Alarmbereitschaft. Mhm. Es fängt aber einfach mit den ganz einfachen Dingen an, dass ich als Soldat, je nachdem, wo ich natürlich eingesetzt bin, aber vielleicht 3-mal im Jahr auf eine Übung fahre und somit von zu Hause getrennt bin und mit mehreren, teils fremden, teils aber auch bekannten Menschen ein Ziel erreichen muss, ne? Unterkunft mir teilen muss. Das wird jetzt mehr als vorher sein durch diese Krise. Und das sind schon Punkte, das ist für einen Menschen persönlich einfach eine extreme Umstellung. Und da ist es auch wieder möglich, zum Glück Menschen zu finden, mit denen man reden kann, wie Militärseelsorge zum Beispiel.
Es gibt ja auch ein Leben außerhalb der Kaserne. Sie wohnen auch zu Hause, also es gibt auch durchaus einen Feierabend, ne? Wie ist das? Gibt es da auch Berührungspunkte oder ist die Kaserne eher dann doch so der Ort für sich, dem man sich verbunden fühlt? Man hätte ja auch zu Hause eine Kirche wahrscheinlich auf dem Dorf oder im Stadtteil. Man hätte vielleicht auch da Kontakte. Gibt es da Beziehungen zueinander oder ist das eher doch die Welt außerhalb?
Es ist, im Prinzip ist beides verbunden. Wie gesagt, für mich ist die Kirche in der Kaserne eher der Punkt. Das ist aber nur für mich persönlich. Ich kenne aber sehr viele Soldaten, die sagen, wir haben unsere Kirchengemeinde außerhalb der Bundeswehr, der bleiben wir auch treu, das ist alles wunderbar, aber es ist einfach gut, wenn ich in der Kaserne bin, dann bin ich ja durch meine Uniform, die ich dann trage, noch mehr Soldat und dadurch ist es auch wieder gut, die Kirche auch in der Kaserne nochmal zu haben, als Dreh- und Angelpunkt, als Festhaltepunkt einfach.
Ich finde das ja klasse, dass Sie das so sagen, das klingt ja fast so wie früher so die gute alte Volkskirche, wo dann sozusagen die Pfarrer oder auch die Aktiven in der Kirchengemeinde, in der Kerngemeinde stellvertretend sozusagen für die normalen Leute sozusagen glauben oder sich intensiv damit beschäftigen und dann auch irgendwo mal ansprechbar sind und verlässlich da sind, wenn es mal brennt oder so, wenn man wirklich mal ein Problem hat. Also das klasse, nicht? Das ist ja fast so, wie ich das damals noch so kannte und so. Das ist in der Bundeswehr auch so möglich. Ich bin da so ein bisschen skeptischer insgesamt, aber ich höre das natürlich sehr gerne, dass das trotzdem noch funktioniert, dieses Konzept.
Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Religionen oder auch vielleicht nicht mehr Religionen, mit denen arbeiten Sie zusammen, mit denen sind Sie täglich zusammen. Wie ist es miteinander mit diesen Menschen, das Miteinander der Religion bei der Bundeswehr?
Ja, also die Soldaten sind ja in sich sehr verschieden, oder? Ich als eingefleischter Zivilist bin ich ja in die Bundeswehr reingekommen, da war ich ja schon über 50. Und je näher ich rangekommen, je mehr ich reingekommen bin in die Bundeswehr, desto mehr habe ich gemerkt, wie verschieden die Leute sind. Auch an einem Standort, in einer Kaserne, gibt es dann die Techniker und die Verwalter und die Stabsleute, die Personaler und eben die Kampfleute oder also je nach den Aufgabenprofilen und so ticken die auch ganz, ganz verschieden dann, nicht? Und da ist es natürlich auch zwischen Delmenhorst oder so eine Logistiktruppe, wo die dann richtig mit ihren LKWs und mit ihren Reparatureinheiten, dann müssen die ja die Fahrzeuge alle wieder in Gang schmeißen und so. Da wird dann richtig handfest gearbeitet und der Divisionsstab ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, weil da doch die Führungsleitungsplanungsarbeit geschieht und so. Das ist ein ganz, ganz anderes Parkett. Mit jeder Facette hat man doch so eine Art eigene Geschichte oder hat man einen eigenen Zugang dann als Kirche. Dann.
In der Gesellschaft ist ja die Herausforderung, eben so verschiedene Gruppen auch zusammenzuhalten, auch das Gemeinsame da zu erfinden. Ist die Bundeswehr da irgendwie Integrationsfaktor mit verschiedenen Gruppen, Herkünften auch da was Verbindendes zu schaffen? Also irgendwie auch so durchaus etwas, wo man eben dann doch zusammen an einem Strang zieht?
Ja, also die Bundeswehr ist selber gut darin, so symbolische Akte zu machen, so diese Appelle, dieses Antreten, diese Übergabe, Festivitäten und so. Ne? Also so eine Art Liturgie und Choreografie haben die auch drauf und dann eben die Offiziere mit den Ansprachen oder auch die langjährigen Soldatinnen und Soldaten, die sich dann verabschieden aus einer Tätigkeit. Das ist schon sehr beeindruckend und das sind auch diese integrierenden Momente. So, nicht? Wir als Militärseelsorge, wir kriegen ja doch nur einen kleineren Teil dann bei den Standortgottesdiensten, kommen ja dann, was weiß ich, 30, 40, hier in Oldenburg ja auch mal 50, 60 Leute vor Corona, klasse und so, ne? Aber das ist, wie gesagt, nur dann der kleinere Ausschnitt und das richtige, komplette Antreten und die große gemeinschaftliche Vergewisserung, das macht die Bundeswehr sehr gut selber. Also ich sehe da auch eine gewisse Parallele zwischen Kirche und Militär, was sozusagen diese symbolische Ausdrucks- und Darstellungsform und Kompetenz angeht. Also wir haben da schon drauf, auch die Kommandeure, die da eine Rede halten und Standortbestimmung machen und Leute motivieren und so, also das, alle Achtung, das wird da schon, die Rhetorik wird da gut praktiziert.
Symbole und Rituale sind wichtig, aber sicherlich gibt es trotzdem Konflikte oder ist die Bundeswehr innerhalb eine konfliktfreie Truppe?
Nein, konfliktfrei können wir gar nicht sein, weil wir ja ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Das heißt, bei uns ist es einfach so, egal von welchem gesellschaftlichen Punkt man kommt, egal welche Religion, Konfession man angehört, kultureller Hintergrund. Grundsätzlich erst einmal versuchen wir alle an einen Strang zu ziehen, aber natürlich gibt es hier und da immer wieder Konfliktpunkte. Aber ich glaube, wir haben gelernt, diese Konfliktpunkte auch gut diplomatisch auszuräumen. Da hat auch die Bundeswehr sehr viel in den letzten Jahren getan, dass es in diese Richtung doch sehr angenehmes Arbeitsklima allgemein auch ist. Und das spiegelt sich auch nach außen hin wieder, wenn Sie 40 Stunden in der Woche in der Bundeswehr diese Konfliktlösungen immer wieder sehen, erfahren, dann bringen Sie es nach außen auch hin. Und damit haben Sie weniger Konfliktpotenzial auch im privaten Umfeld.
Während wir hier sitzen, läuft der G7-Gipfel und wir haben es vielleicht alle in den Nachrichten gehört, diese schnelle Eingreiftruppe soll exorbitant, so lang es in meinen Ohren, erhöht werden von 50 auf 300.000 Leute, Männer und Frauen, was ist das für eine Zahl? Haben wir denn genügend Soldaten und Soldatinnen, um so eine Truppe noch zu bedienen? Haben wir hier im Land genügend? Wie sehen Sie das?
Grundsätzlich haben wir genug Personal, welches zumindest dafür ausgebildet ist. die allerdings einzusetzen, das muss immer von Dienststelle zu Dienststelle natürlich geschaut werden. Da vermag ich überhaupt keine Prognose zu geben. Aber ich weiß, dass wir alle als Soldatinnen und Soldaten unser Bestmögliches tun, dieser Aufgabe auch gerecht zu werden. Denn sie ist einfach nötig in Zeiten dieser doch sehr instabilen Lage.
Also was ich so mitbekomme allgemein ist, dass eben viele Soldatinnen und Soldaten also schon mehrere Aufträge haben. Nicht? Also diese Bereitschaftsverpflichtung, gut, das sind dann zum Beispiel in Delmenhorst sind das, werden die Leute dann extra eingeteilt und so, die müssen dann das hauptberuflich quasi machen und so, aber für so ein Bataillon, für so ein Verband ist das natürlich auch nochmal eine Zusatzaufgabe, neben den ganzen anderen Transport und so Aufgaben, die haben. Und das merkt man schon, also dass die Belastung also mehr geworden ist. Nicht? Aber Sie hatten das vorhin so schön gesagt mit der Auftragstaktik. Das ist wirklich ein Merkmal, also dieser Pragmatismus, dass man sich einstellt auf die Anforderungen und dass man dann auch sagt, bestmöglich und so, das machen wir jetzt und was nicht geht, geht nicht und so. Also das, muss ich sagen, findet man in der Bundeswehr wirklich, auch zum Beispiel in der Fluthilfe, da haben mir Soldaten erzählt, die waren ja auch skeptisch in eigener Sache sozusagen. Sind wir nicht viel zu hölzern, sind wir nicht viel zu formell oder so in unserer Führungsstruktur? Nein, im Gegenteil. Gerade dieses flexible, pragmatische Anpassen an die Notwendigkeiten, das konnte die Bundeswehr besonders gut. Das technische Hilfswerk, ich will jetzt nicht mit Steinen schmeißen oder so, aber auch in zivilen Organisationen gab es manchmal da gerade Schwierigkeiten und das hat da unheimlich geknirscht mit den formellen Zuständigkeiten. Und die Bundeswehr war eigentlich, bis auf wenige Aufnahmen, haben wir gesagt, wenn dann doch Offiziere mal unheimlich formell berücksichtigt werden wollten, aber in der Regel war man doch flexibel, pragmatisch und wirklich da, wo es nötig war. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Faktor für die kommende Zeit.
Aber da zeichnet sich ja eine viel größere Aufgabenvielfalt ab in Zukunft. Wird es dann doch wieder eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht geben?
Ich persönlich hoffe es, dass Sie diesen Weg finden, aber es zeichnet sich derzeit leider nicht ab. Das heißt, wir müssen mit dem Personal, welches wir momentan haben und welches wir akquirieren können aufgrund unserer Außenaktivitäten, müssen wir einfach schauen, ob wir alle rein aufgefüllt bekommen. Und ja, wir werden aber der Aufgabe gerecht. Davon gehe ich ganz stark aus.
Also ich habe Widersprüchliches gehört. Einerseits, dass durch den Krieg in der Ukraine, dass da das Interesse an der Bundeswehr sogar gestiegen sei, bei jungen Leuten oder so. Und jetzt habe ich aber mit einem in einem Karrierecenter, in einem sozusagen Berufsberatung in der Bundeswehr gesprochen und der sagte nein. Also seitdem das mit dem Krieg da läuft, haben wir also viel weniger Interessenten und viel weniger Bewerber als vorher. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Also ich bin geneigt, eher dem Mann aus der Praxis zu glauben. Und das könnte schwierig werden.
Warum ist die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber?
Weil er Berufe darstellt, die außergewöhnlich sind. Das ist ganz klar. Das fängt schon allein mit der Kameradschaft an. Das ist kein Kollegium an sich, sondern hier heißt es wirklich festzupacken, nie loslassen, füreinander einstehen. Das geht nicht nur im Dienstlichen, sondern natürlich auch im Privaten. Es entwickeln sich massiv Freundschaften, weil man einfach zusammen praktisch auch Abenteuer mehr oder weniger erlebt, wenn man das einmal sehr flachsig ausdrücken möchte. Truppenübungsplatzaufenthalte und so weiter, das hat kein anderer Beruf. Kein anderer gibt mir die Möglichkeit, zwar im Büro zu sitzen, aber dennoch sportlich aktiv zu sein, mich draußen auch Wochen, über Wochen zu bewegen und auch an meine eigenen Grenzen zu kommen. Diese bewusst zu überschreiten, diese Grenzen. Die Anforderungen sind einfach so spektrumreich, das ist, das muss man einfach mal erlebt haben. Also meines Erachtens ist die Bundeswehr auf jeden Fall etwas, was jeder doch irgendwo in seiner Jugend mal erlebt haben sollte.
Und wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, Bundeswehr in 20 Jahren, kann man was dazu sagen? Gibt es eine Fantasie, eine Vision? Wir kommen auch gleich dazu, Kirche in 20 Jahren, wie sieht es da gegenüber aus? Aber erstmal die Bundeswehr.
Die Bundeswehr wird auch in 20 Jahren noch existieren. Sicherlich in etwas anderen Strukturen, aber sie ist definitiv nicht wegzudenken. Vielleicht wird sie auch nicht mehr nur als Bundeswehr da sein. Meine Vorstellung ist da doch schon in Richtung einer europäischen Armee, NATO als eine Armee zu sehen. Aber da jedes Land seine spezifischen Fähigkeiten ja hat und auch erhalten möchte, es wird definitiv eine Zukunft geben. Auch in 20 Jahren werden wir mit dem Panzer noch auf den Übungsplatz fahren können. Und wir werden uns auch in 20 Jahren leider Gottes mit globalen Problemen auseinandersetzen müssen. Von daher sehe ich gespannt 20 Jahre in die Zukunft, aber nicht mit Sorgenfalten.
Und der Militärfahrer, wenn er seinen Arbeitgeber anschaut?
Die Kirche.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich bin da skeptischer als viele andere und so, aber ich denke, wenn man das so weiter fortsetzt, die Linien, wird eben die Mitgliedschaft oder so wird dann geringer werden. Ich rechne damit, dass wir in 20 Jahren eher so eine Minderheitskirche sind, vielleicht mit freikirchlicher Struktur und nicht mehr die ganze Fläche abdecken und so. Vielleicht wird ja die Militärseelsorge weiter Bestand haben und so bestimmte Arbeitsfelder, die man schwerpunktmäßig bedienen kann, das wird es sicher weitergeben. So, nicht? Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und finde es immer auch klasse, wenn auch sogar junge Soldatinnen und Soldaten auch noch sozusagen diese volkskirchliche Bedeutung der Kirche sogar noch mit stark machen. Das finde ich klasse.
Lieber Dirk Brandt, lieber Daniel Böke, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung und wünschen Ihnen und uns eine friedliche Zeit und gerade Ihnen weitere erfolgreiche Schritte in diese Richtung.
Ja, möge es friedlicher werden.
Ja, danke schön. Mögen friedlichere Zeiten wieder auf uns zukommen.
Das wünschen wir uns allen. Den Podcast dieser Sendung und auch vergangener sowie vertiefende Informationen zu KR55 können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ruhe auf unserer Website kirchenradio-olden.de nachlesen und nachhören. Unsere nächste Sendung wird Freitag, den 12. August, ausgestrahlt. Wir bedanken uns heute fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielkick
und Thomas Schiploch. Bis dahin. Bleiben Sie behütet und tschüss.